Bei meiner Predigtvorbereitung hätte ich jetzt am liebsten euch ein Lied vorgespielt, aber ich sing's euch jetzt vor. Nee, ich sing's euch nicht, ich werd's als Sprechgesang, beziehungsweise ich werd's einfach nur vorlesen, die Verse. Ja, aber jetzt, okay, aber nur wenn ihr mitmacht, oder? Wer kennt die Sesamstraße? Also, gemeinsam, der, die, das... Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Der, die, das, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Tausend tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen. Manchmal braucht man Fragen, um sie zu verstehen. Yeah, ihr seid gut. Ich bin mit dem Song aufgewachsen. Ich glaube, unsere Kinder kennen nicht mal die Sesamstraße. Wie schlimm. Wobei, als ich den Text aus dem Internet gezogen habe, habe ich festgestellt, dass ich viele Sachen falsch verstanden habe und anders mitgesungen habe. Aber so, jetzt, wie komme ich da? Wie bringe ich eine Herleitung zu einer Predigt? Ihr Eltern, wir Eltern kennen das vielleicht, dass in manchen Entwicklungsphasen unsere Kinder uns das Ohr abfragen. Und wir schon gar nicht mehr können und uns fühlen, als wäre uns das Ohr sowas von abgekaut von sämtlichen Fragen, die Kinder haben können. Gut, das war jetzt bei uns nie so, aber sonst ist es sicher so üblich. Und man sagt dann irgendwann so, weißes Fähnchen, ich kann nicht mehr, ich will keine Fragen mehr beantworten. Bitte keine Fragen. Oder vielleicht, ich weiß nicht, wie bei euch die Erziehung war in mancher alten Schule, da hieß es dann sogar so, am Tisch wird nicht gefragt. Wir essen einfach nur und wehe, du fragst jetzt irgendwas. Entschuldigung, irgendwas. Und irgendwann, Jahre später, würden wir uns wünschen, dass unsere Kinder uns fragen. Jahre später würden wir uns wünschen, dass unsere Kinder was fragen. Vielleicht nicht, wieso ist das jetzt ein gelbes Auto und warum ist das so und wieso kann ich keine Leiter bis zum Mond bauen, sondern vielleicht, wie geht's dir eigentlich, vom eigenen Kind zu hören? Was macht dich aus? Warum entscheidest du dich so? Wir würden uns das wünschen und wundern uns vielleicht, weil wir sagen im Nachhinein, wir haben das denen auch anerzogen, dass sie uns bitte nichts mehr fragen. Vor allem keine unangenehmen Fragen. Und dann ist Funkstelle. Und Funkstelle ist, glaube ich, das Schlimmste, was uns Menschen passieren kann. Funkstille zwischen mir und Gott ist eine ganz dramatische Sache. Wenn ich das Gefühl habe, ich krieg keine Resonanz mehr. Ich spiele irgendwie nur noch christliches Leben. Ich habe meinen Ablauf, aber so richtig von Gott was erlebt, empfangen habe ich nicht. Also mir ging's so, Lasso, während du gefragt hast, habe ich und aufstehen sollte, dann dachte mir, ich kann mir nicht als einzige die Blöße geben und sitzen bleiben. Und habe mir, während ich aufgestanden bin, gedacht, ui, was war's denn jetzt nochmal? Vielleicht ging's ja dem einen oder anderen auch so. Ja, ich habe schon Gottes Führung erlebt, aber ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, in welchen Momenten. Und dachte mir in dem Moment, wow, ist doch schon verrückt, wie die Erinnerung manchmal verblassen kann von Führungen, die man ganz konkret erlebt hat. Und dann über die Jahre irgendwann merken wir, wortlos. Funkstille. Ich glaube, Funkstille zwischen Eltern und Kinder kann was ganz furchtbar sein. Funkstille, wenn man nicht mehr miteinander redet. Funkstille zwischen Ehepartnern kann ganz furchtbar sein. Das kann die Hölle auf Erden sein. Funkstille, das Schlimmste, was uns Menschen passieren kann. Und während ich mich mit dem Thema beschäftigt habe die letzten Tage, habe ich gemerkt, dass gerade ich da auch Riesenschwierigkeiten damit habe. Und viele Fragen nicht beantworten kann und sie vielleicht deswegen auch ganz bewusst überhöre. Einfach so tue, als hätte ich sie nicht gehört. Ich möchte mit uns anschauen, was oder wie Gott das gemacht hat. Ganz am Anfang in der Bibel ist einer der, ich würde jetzt sagen, ich habe es jetzt nicht ganz genau gesucht, aber eine der ersten Fragen, die mir aufgefallen war, ist: Adam, wo bist du? Das hat mich eigentlich beim mehr drüber nachdenken ganz schön begeistert. Adam, wo bist du? Ich möchte mit uns mal gerade diesen Vers lesen. Und zwar heißt es in 1. Mose 3, Vers 8. Als es am Abend kühl wurde, wir müssen ja noch die Vorgeschichte, was war passiert? Gott hat die ganze Schöpfung gemacht, Paradies, die Menschen da hineingesetzt, zuerst den Mann, dann aus der Rippe die Frau. Und er hat gesagt, er hat alles wunderbar gemacht. Und sie sollen an allem ihre Freude haben, nur von einem Baum sollen sie nicht essen. Und was macht der Mensch? Er lässt sich verleiten von der Schlange, doch von diesem Baum zu essen. Und das, was erhofft war, ist nicht eingetreten, aber sie erkannten auf einmal, dass sie nackt waren, Mann und Frau, und haben sich geschämt vor Gott. Vorher war ihnen das eigentlich so völlig egal. Und dann heißt es in 1. Mose 3, Vers 8, als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen, da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam: Wo bist du? Und dann wissen wir, dass dann Adam so versucht zu erklären, ja, weißt du, und so, als du gekommen bist und wir haben uns nackt gefühlt und so, Entschuldigung, und dann haben wir uns versteckt. Und dann fragt noch Gott: Woher wisst ihr, dass ihr nackt seid? Habt ihr etwa von dem Baum gegessen, von der Frucht, die ich euch verboten habe? Gleich nochmal eine Frage hinterher und nochmal eine Frage hinterher gestellt. Und jetzt ist das Spannende: Gott hätte doch gleich auftreten können und mit seinem Wissen alles herausplatzen können. Gott ist doch sowas von souverän, und er hätte es doch gar nicht nötig gehabt zu fragen, hätte er sagen können: Adam, ich weiß, wo du bist. Ich weiß, was du gemacht hast, und ich weiß, warum du so gemacht hast. Und hätte immer schon gleich die Antwort parat gehabt. Meine, er ist doch Gott, er ist doch souverän. Warum fragte er: Adam, wo bist du? Weil, und das ist das Spannende, weil er wissen will, wie es uns denn damit ging. Was uns bewegt hat, dass wir eigene Worte finden. Deswegen ist es auch so, manchmal, wir erleben jetzt nicht so viel Prophetie in unserer Gemeinde. Ich wünschte, wir würden das mehr erleben. Aber Prophetie darf uns nicht einfach nur raushauen, dass der Prophet, ich weiß, was da ist, pam, 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 schnelle Antworten, sondern die Prophetie muss uns in diese Position bringen, den anderen mit Fragen zu locken. Ich habe was gesehen, wie geht's dir damit? Was ist da los? Gott hätte auftreten können und ihm alles so aufs gerade Gesicht zusagen können. Jesus im Neuen Testament begegnet Menschen auch immer wieder, und einmal fragt er: Was willst du, dass ich dir tue? Lass uns das mal lesen in Lukas 18, Vers 35 bis 41. Lukas 18, 35 bis 41. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem, und hier heißt es dann ab Vers 35, kurz vor Jericho saß ein blinder Bettler am Wegrand. Er hörte die große Menschenmenge vorüberziehen und fragte: Was ist da los? Wichtig, er hat auch gefragt: Was ist da los? Also achtet mal immer auf all die Fragen, die passieren. Was ist da los? Man sagte ihm, dass Jesus von Nazareth vorübergehe. Da fing er an zu rufen: Jesus, Sohn Davids, hab Mitleid mit mir. Die Leute, die vor Jesus gingen, versuchten, den Mann zum Schweigen zu bringen. Aber er schrie noch lauter, Davids Sohn, hab Mitleid mit mir. Als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und befahl, den Mann zu ihm zu bringen. Als er sich ihm näherte, fragte er ihn, was soll ich für dich tun? Herr, bat er, ich möchte sehen können. Da wäre jetzt doch für mich die Frage, wer von beiden ist eigentlich jetzt der Blinde gewesen? Hat's denn Jesus nicht gesehen? Hat er nicht gesehen, dass er doch offensichtlich blind war? Dass er doch offensichtlich Hilfe gebraucht hat, dass man ihn zu ihm führt? Warum musste denn Jesus ihn fragen, was willst du, dass ich tue? Fragen ist was ganz Wichtiges und Existenzielles in Gemeinschaft mit Menschen. Fragen ist etwas, das unser Leben bereichert, das Interesse am anderen haben. Und wie oft, das fällt uns ja immer wieder in gewissen Lebensphasen auf, so mit 12, 13, 14, da war ich echt der Meinung, ich weiß, wie das Leben läuft. Ich weiß, warum, wie, welche Leute agieren. Ich wusste genau, wie ich meinen Lehrer und meine Eltern auf die Palme bringen konnte und so weiter. Also das heißt, ich wusste alles wirklich ganz gut. Und dann gibt's Phasen, wo ich auf einmal am Zweifeln war, ob ich denn begriffen habe, was es ist. Dann kommt man in eine Gemeindeverantwortung als Pastor und denkt nach einem halben, dreiviertel Jahr, man weiß genau, wie der Hase läuft, man weiß, wer wie tickt und wie welche Systeme in der Gemeinde sind. Und so nach 5 Jahren bricht sich das dann auf und man denkt, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie Strukturen, wie Systeme funktionieren. Aber dieses Gefühl von, ich weiß, wie es läuft, bringt mich dazu, wortkarg zu werden und ich habe keinen Bedarf zu fragen, weil ich weiß ja, wie es läuft. Ich brauche doch nicht mehr fragen, ich weiß doch, wie es läuft. Und die Beziehung untereinander, die funktioniert nur da, wo ich nicht von was ausgehe, was ich denke, wie es dem anderen geht, sondern wo ich frage, wie es dem anderen geht. Und wenn sogar Jesus uns das vorlebt, wenn uns das Gott vorlebt, wo bist du? Was soll ich dir tun? Dann lass uns doch daran ein Beispiel nehmen, den anderen durch Fragen wertzuschätzen. Claude Lévi-Strauss, französischer Anthropologe, hatte wohl gesagt, ein Weiser gibt nicht die richtigen Antworten, sondern er stellt die richtigen Fragen. Und dann denke ich so, okay, jetzt haben wir ja Gottes Perspektive gesehen, wie er mit Fragen uns Menschen begegnet. Wie begegne ich denn Gott mit Fragen? Und dann möchte ich mit uns den ganzen Psalm 13, es hat nur 6 Verse, lesen. Psalm 13. Psalm 13, ab Vers 1. Für den Chorleiter ein Psalm Davids. Herr, wie lange willst du mich noch vergessen? Ganz klare Frage. Wie lange willst du dich noch von mir abwenden? Eine ganz klare Frage. Wie lange soll meine Seele noch sorgen und mein Herz täglich aufs Neue trauern? Ganz klare Frage. Wie lange wird mein Feind noch die Oberhand behalten? Wieder eine ganz klare Frage. Und dann, nachdem klare Fragen gestellt wurden, das war klar definiert, um was es dem David da ging, und dann konnte er auch erst in die Fürbitte gehen und sagen, wende dich doch mir zu und erhöre mich. Herr, mein Gott, mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht sterbe. Lass nicht zu, dass meine Feinde triumphieren und sagen, wir haben ihn besiegt. Lass nicht zu, dass sie jubeln, weil ich unterliege. Und dann in Vers 6, ich vertraue auf deine Gnade. Ich freue mich, dass du mich retten wirst. Ich will dem Herrn ein Loblied singen, weil er so gut zu mir war. Was für ein Hammer. Leute, es ist das Beste, was uns passieren kann, wenn wir Gott ganz klare Fragen stellen. Auch in der Unzufriedenheit, in der wir sind. Aber wenn du keine Fragen stellst, dann kannst du keine Antworten kriegen. Wenn du wortkarg bist und sagst, alles Schicksal, dann hast du keinen Grund, mit Jesus, mit Gott in Kommunikation zu treten. Ich predige mir, auch wenn jetzt sagt, du. Jack Strack, ein amerikanischer Topmanager, sagte, du wirst nichts erfahren, wenn du nicht fragst. Oder wie er es wahrscheinlich gesagt hat, you will never know unless you ask. Ich würde ganz klar und konkret sagen, wer in den Gottesdienst kommt, geht ohne Fragen im Herzen, der wird nichts empfangen von einer Predigt. Weil ich kann dir keine Antworten geben auf Fragen, die du nicht gestellt hast. Ich oder die Lobpreis, die Gebetszeit, du kannst keine Antworten bekommen, wenn du nicht mit Fragen im Herzen da bist. Wenn du nicht eigentlich in deinem Herzen sagst, Gott, du weißt, dass ich hier noch nicht weiß, wie es laufen soll. Hier muss eine Entscheidung her. Ich bin da in einer Notlage. Da sind so viele Fragen. Aber wenn ich diese Fragen nicht formuliere, und dann kann ich nur 100 Mal im Gottesdienst sitzen und ich werde nichts empfangen, weil auf keine Antwort wird passen, wenn du keine Fragen hast, wenn ich keine Fragen habe. Oder ich verallgemeine das Ganze jetzt noch. Wenn du für dich keine Fragen hast, wirst du auch keine Antworten finden, ob beim Bibellesen, ob in der Schule. Wer als Schüler in die Schule geht und hat keine Fragen, der wird keine Antworten von den Lehrern aufnehmen können. Oder in der Begegnung mit Menschen. Wenn ich keine Fragen mehr habe, dann werde ich keine Antworten bekommen. Und dann wird das Ganze sehr abgekühlt und sehr egal, ob ich da bin oder nicht. Und für manch einen treibt es vielleicht sogar bis in den Tod, der sagt, es interessiert eh keinen, ob ich da bin oder nicht. Ich wollte euch eine Bibelstelle doch noch nicht vorenthalten. Und zwar bei Gideon und bei seiner Begegnung mit Gott durch den Engel. Das ist auch sehr interessant. Das möchte ich mit euch nur lesen. Richter 6, Vers 11 und folgende. Die Zeit der Richter ist eine sehr, sagen wir mal, sehr bewegte Zeit gewesen. Nach Josua war echt so eine teilweise führungslose Zeit, bis Gott immer wieder mal einen Richter punktuell berufen hat, der so dem Volk vorangegangen ist. Gideon war jetzt so eher ein unscheinbarer, ein No-Name, würde man sagen. Er hatte zwar wohl einen vermögenden Vater, aber war ja trotzdem eher einer, der, auf den man jetzt nicht hören würde. Und in Richter 6, Vers 11 heißt es, und dann kam der Engel des Herrn und setzte sich unter die geweihte Eiche bei Ophra. Sie gehörte Joasch aus der Sippe Abiezer. Gideon, der Sohn von Joasch, drosch gerade Weizen unter der Kelter, um es vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Machte etwas im Verborgenen, aus Angst, in Zukunft da noch Essen zu haben für sich und seine Familie oder Sippe. Der Engel des Herrn erschien ihm und sagte, der Herr ist mit dir, tapferer Held. Jetzt wirkt es auf uns so wie, der Engel bringt schon die Antwort, bevor wir wissen, was der Kerl gefragt hat. Und interessanterweise, Gideon hatte es ja gar nicht gefragt, aber er hat eine Antwort bekommen. Aber er hatte die falsche Frage auf die richtige Antwort bekommen. und hat es erst im Nachhinein gestellt. Und zwar fragt er denn, ach Herr, entgegne Gideon, wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns dann all das passiert? Wo bleiben die Wunder, von denen unsere Vorfahren uns erzählt haben? Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt? Fragt nicht der Lasse uns, wo habt ihr schon alle mal von Gottes Wirken, was erlebt Gottes Führung? Waren da nicht schon Dinge da, wo Gott mit uns gegangen ist? Entschuldigung, das stand da nicht drin. Jetzt geht's weiter. Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt? Jetzt hat der Herr uns verlassen und an die Midianiter ausgeliefert. Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte, geh mit deiner Kraft, die du hast, und rette Israel vor den Midianitern. Ich sende dich aus. Aber mein Herr, antwortet Gideon, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Den hat, während er gedroschen hat, den hatten echt Fragen beschäftigt. Der war nicht egal vor Gott. Ihn hat was bewegt. Er hat gesagt, ich halte das eigentlich nicht aus. Aber er rechnet schon damit, dass während er sich da versucht, sein Essen beiseite zu schaffen vor seinen Feinden, dass dann auf einmal ein Engel da ist, der einem zuspricht, der Herr ist mit dir. Wir werden nichts empfangen, wenn wir keine Fragen haben. Fragen ist was ganz Wertvolles und wer fragt, hat Interesse am anderen. Klar kann man ja auch falsch fragen und mit Fragen viel kaputt machen. Fragen wie zum Beispiel, na und, wer hat jetzt hier von den Keksen gegessen, die wir da so in der... Ich weiß ja schon die Antwort und jetzt möchte ich es noch von dir in beschämender Weise wissen. Das ist natürlich eine falsche Art zu fragen. Aber nicht fragen ist noch was viel Dramatischeres, viel schlimmer. Mein Gedanke ist, wen fragt man? Und da ist natürlich Gott. Frage aber auch dem, der dir antworten kann. Warum geht's mir zu schlecht? Das frage ich nicht die Bäckereiverkäuferin, während ich mir die Brötchen hole. Da frage ich auch nicht irgendjemand, warum geht's mir so schlecht? Das kann die doch gar nicht beantworten. Sondern ich muss zu dem gehen, der mir Fragen beantworten kann. Warum fragt man, um Antworten zu bekommen? Frag keine rhetorischen Fragen, wo du die Antwort eigentlich gar nicht wissen willst. Um Antworten zu bekommen, der Therapeut oder Berater versucht durch Fragen den Ratsuchenden zu helfen, auf die richtige Frage seine Antwort zu finden. Also ein guter Therapeut, ein guter Seelsorger, der gibt dir keine Antworten, sondern er versucht, dir zu helfen, deine richtige Frage zu stellen, auf die du deine Antwort geben kannst. Deswegen ist auch so wertvoll, wenn wir zuhören können und Fragen stellen. Ich habe manchmal gedacht, wenn ich in der Seelsorge war, ich lasse mir erzählen, was dem geht und gebe dem gleich ein paar Antworten. Also ich würde es jetzt so machen, zack, 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 Punkt 1, 2, 3, macht es so. Damit ist niemandem geholfen, außer meinem eigenen Gebauchpinsel, weil ich empfinde, ich weiß ja, wie es läuft und ich habe dem jetzt auf die Sprünge geholfen oder dem mal gezeigt, wie das geht. Warum fragt man, um Antworten zu bekommen? Mich hat da echt begeistert. Ich habe da einen Mann mal kennengelernt, der so Therapeut ist und der... Du hast dem richtig angemerkt, wir hatten da so Beispiele gesehen, wie so ein Gespräch, Beratergespräch aussehen kann. Und der war sowas von an dem Fall interessiert, hast du gemerkt, der wollte den Menschen kennenlernen und verstehen lernen und hat deswegen ständig Fragen gestellt. Und was er eigentlich nie gesagt hat, war, ja, ich verstehe, wie es dir geht, ich kann das gut nachfühlen, weil er gesagt hat, woher weiß ich das? Ich kann das ja gar nicht wissen. Der kommt aus einer ganz anderen Situation. Ich gehe denn von was aus, was dem gar nicht beschäftigt. Und darum hat er immer gesagt, ja, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht, das musst du mir genauer erklären. Das verstehe ich jetzt nicht, erklär mir das genauer. Und hast du wirklich gemerkt, der war sowas von für sich selber, der Berater, auf eine Abenteuerreise. Ich möchte für den erkennen, was eigentlich seine Fragen sind. Und dann ist die Antwort meistens schon selbstsprechend. Wie fragt man? Natürlich nicht überheblich und schon wissend, sondern gespannt und in der Bereitschaft, neue Antworten zu bekommen. Fragen so stellen, dass ich nicht nur die Antwort bekomme, die ich erwarte, sondern dass ich mich auch überraschen lassen kann von der Antwort des anderen. Und sei auch bereit, eine Antwort schuldig zu bleiben. Aber lass es den anderen auch wissen. Es gibt auch einen Moment, wo man sagen kann, Moment, kann ich dir darauf keine Antwort geben, aber ich habe sie gehört. Und genau das ist auch echt mein Problem. Also während der Vorbereitungszeit bin ich mit mir selber echt sehr konfrontiert gewesen, habe ich ja schon am Anfang gesagt, wie ich bereit oder wie ich einfach über Fragen von anderen weggehen kann, wenn ich sie nicht beantworten will und so tun, als gäb's die gar nicht. Genau, können wir den gerade fragen. Und das ist nicht in Ordnung, Fragen einfach verhallen zu lassen. Aber sei auch bereit, mal eine Antwort schuldig zu bleiben. Und man muss nicht auf jede Frage eine Antwort wissen. Und das ist auch so im Christ, wenn wir mit Menschen über den Glauben reden und dann die Leute irgendwie fragen, ja, warum passiert das ganze Leid auf der Erde? Oder warum ist gerade mein Mann von dem Auto erfasst worden, das da in Freiburg über die Leitplanken ist? Und dann lass uns doch einfach mal die Fragen aushalten und sagen, und da weiß ich dir jetzt echt keine Antwort drauf. Und ich werde mal selber mit dir Gott fragen müssen, warum das so ist. Wir sind nicht Gottes Anwälte, wir sind Gottes Zeugen. Und deswegen ist auch wichtig, dass wir nicht so, wie sagte mir mal einer, und im Nachhinein, also ein Stück war ich schon stolz darauf, aber im Nachhinein wiederum auch nicht, als mein Ausbildungsmeister gesagt, du hast schneller eine Antwort oder eine Ausrede wie eine Maus ein Loch. Und dann zu merken, ja genau, damit rühmen wir uns so. So ganz spontan, ich kann dir dann eine Antwort geben und feiere mich dann so, haha, ich hab. Und dann zu merken, ja, aber wie blöd, wenn ich eigentlich immer gleich auf alles meine Antwort gebe, auf mein zu wissen, wie es läuft. Jesus handelte ganz interessant, und das möchte ich noch mit uns auch noch mal lesen, hab einige Bibelstellen aufgeführt, Markus 11, 27 und folgende Verse. Markus 11, 27 und folgende Verse. Inzwischen waren sie wieder in Jerusalem angelangt. Als Jesus im Tempel umherging, traten die hohen Priester, die Schriftgelehrten und die anderen führenden Männern des Volkes auf ihn zu und fragten ihn, wer gibt dir das Recht, die Händler aus dem Tempel zu vertreiben? Wer hat dir dazu die Vollmacht gegeben? Ich sage euch, wer mir die Vollmacht dazu gegeben hat, wenn ihr mir eine einzige Frage beantwortet, erwidert Jesus. Geschah die Taufe des Johannes im Auftrag Gottes oder war es nur die Tat eines Menschen? Antwortet mir. Sie besprachen sich miteinander. Wenn wir sagen, sie geschah im Auftrag Gottes, wird er fragen, warum habt ihr ihm nicht glauben wollen? Aber können wir es wagen zu sagen, es war nur die Tat eines Menschen, denn sie hatten Angst vor dem Volk, weil es Johannes für einen Propheten hielt? So antworten sie schließlich, wir wissen es nicht. Da entgegnete Jesus, dann sage ich euch auch nicht, woher ich die Vollmacht habe, so zu handeln. Und das Spannende ist ja an der Passage, sie wollten wissen, welche Vollmacht handelst du. Er gibt ihnen eine Gegenfrage und sagt, sag doch mir, aus welcher Vollmacht hat Johannes gehandelt oder aus sich selber. Und das Interessante, obwohl es keine Antwort gab, hat er eine Antwort gegeben. Und eigentlich konnten sie für sich dann beantworten, ob das jetzt aus Gott war oder nicht. Und so, mir ist wirklich während dieser Predigtvorbereitung das total wichtig worden zu begreifen, und das möchte ich uns als Gemeinde nahelegen, dass wir neu lernen, Fragen zu stellen. Aneinander, an Gott. Wenn du nicht mit Fragen an Gott kommst in den Gottesdienst, sondern so tust wie, hey, bei mir ist alles okay, ich gehe da so meinen Weg, Jesus alles abgecheckt. Bei dem Film Blues Brothers gestern war das so, da hat einer gefragt, warum macht ihr das? Und dann hat der eine gemeint, ja, ich und Gott haben uns darauf geeinigt. Und dann zu merken, man kann sich dann aber echt verrennen in was, wenn man meint, so, check, wir haben das so besprochen. Wenn ich nicht dieses mit dem immer dem Fragen mit Gott dran bin, ist es der Weg, den ich gehen soll? Ist es die Art und Weise, wie ich vorgehen soll? Ist es also Fragen an mich, Fragen an Gott und Fragen an den Nächsten? Und dann will ich uns echt Mut machen, im Fragen dem anderen echt Interesse zu zeigen. Ja, mir ist es nicht egal. Ich habe schon davon mitbekommen, wenn ich denn Leute bei Heaven's Gates irgendwas eintrainiert oder so, und dann jemanden, der scheinbar damit ja nicht betraut ist, ich dann frage, Mensch, und wie findest du, wie ist denn das? Dann bewegt das was in ihm, dann sagt er, was, du willst meine Meinung wissen? Du möchtest wissen, wie ich das empfinde? Und das hebt doch den Wert eines Menschen. Leute, Fragen stellen ist was ganz Wertvolles. Und jetzt kommt der andere Punkt, sieh es nicht als Bedrohung an, wenn Menschen dir Fragen stellen. Was kann denn passieren? Außer, dass wir an einem Punkt sind, zu sagen, das weiß ich nicht. Ich kann aber nicht, frage zu blöd. Oder, ich möchte nicht, dass du mich Dinge fragst, wo warst du gestern, wie willst du mich jetzt kontrollieren? Warum kann ich es nicht sagen? Wo war ich denn? Was habe ich gemacht? Was hat mich beschäftigt? Wer, wie, was, der, die, das, wieso, weshalb, warum. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Und ich möchte nicht, dass wir dumm bleiben. Im Miteinander, mit Gott, mit unseren Mitmenschen und mit uns selber. Amen.